Sind Sie schon angekommen im Advent? Eine Frau nickt. Immerhin. Wir haben gerade schon einen Vorgeschmack bekommen bei der Lesung aus dem Lukas-Evangelium. Jetzt Matthäus 24, 1 bis 14. Und Jesus verließ den Tempel und wollte weitergehen. Und seine Jünger traten hinzu, um ihm die Bauten des Tempels zu zeigen. Er aber begann und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerstört würde. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Welt sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand irreführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus, und werden viele irreführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschrecket nicht, denn es muss so kommen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn erheben wird sich Volk wieder Volk und Reich wieder Reich, und es werden da und dort Hungersnöte und Erdbeben kommen. Dies alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen Völkern gehasst sein. Und dann werden viele abfallen und werden einander verraten und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden auftreten und werden viele irreführen. Und weil die Gesetzesverachtung Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reiche wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, allen Völkern zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Alles kaputt. Können Sie sich das vorstellen, wie Jesus mit seinen Jüngern aus dem Tempel kommt? Der wollte weitergehen. Warum eigentlich wollte er weitergehen? Die Jünger wollen bleiben. Die haben gerade einen so schönen Lobpreisgottesdienst gehabt. Im Tempel war es so gut. Und dann dieses Gebäude. Sie müssen sich das vorstellen. 162 korinthische Säulen, Marmor, Gold auf dem Dach. Das war ein Gebäude, das hat einen schon ergriffen. Sie müssen sich vorstellen, dass viele Menschen aus Lehmhütten kamen. Und dann kommen sie in solch ein Gebäude und dort wird gesungen. Hosanna und anderes. Und da ist der Heilige Geist zu spüren. Da wollen die Jünger doch bleiben und schauen, und sagen, zeigen Jesus, schau dir diesen Tempel an. Warum willst denn du weitergehen? Lass uns doch wenigstens noch einen Lobpreisgottesdienst miteinander feiern. Jesus sagt, alles kaputt. Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Könnt ihr euch das vorstellen? Kein Stein auf dem anderen wird er bleiben. Warum? Jesus war doch vom Bau. Warum so pessimistisch diesem Gebäude gegenüber? Und Jesus hatte ein besonderes Verhältnis dem Tempel gegenüber. Schon als 12-Jähriger war das für ihn Haus des Vaters. Da muss man hin. Und für ihn war das das Bethaus. Als er den Eindruck hatte, hier wird zu viel Rummel gemacht, habt ihr die Leute rausgeschmissen. Räuberhöhle habt ihr draus gemacht. Er liebte diesen Tempel. Und jetzt will er weitergehen. Er will weitergehen. Warum eigentlich? Warum dieses Bild? Kein Stein auf dem anderen. Unmittelbar vorher ist davon berichtet, wie er über die Pharisäer und Schriftgelehrten spricht. Wehe, sagt er. Ihr redet feinsinnig vom Gesetz Gottes, aber ihr haltet es nicht. Ihr sucht Gott gar nicht mehr. Ihr sucht nur noch eure Spitzfindigkeiten. Und Jerusalem nahm er dann in den Blick und dem kamen die Tränen. Er wollte die Menschen sammeln, wie eine Henne die Küken sammelt, aber sie haben nicht gewollt. Das ist die Situation. Darum will er weitergehen, vermute ich. Er will weitergehen, vielleicht zu denen, die hören wollen, was er zu sagen hat von Gottes Reich, von dem, was kommt, von dem, was schon da ist, wo der Wille Gottes wirklich gesucht wird und getan wird. Alles kaputt, kein Stein auf dem anderen. Wie soll man sich das vorstellen? Vielleicht so. Vielleicht so wie in Eldena. Ruine. Aber eigentlich stimmt das ja gar nicht, ne? Da sind ja noch ein paar Steine aufeinander. Und das ist ja eine schöne Kulisse für romantische Bilder und für ein paar tolle Jazztage. Nee, noch schlimmer. Alles kaputt. Kein Stein auf dem anderen. Was heißt das eigentlich? Was heißt das für uns? Für die Kirche? Manche sind der Meinung, das ist das Bild für die Kirche, auf die wir zugehen. Andere sind der Meinung, nee, das ist der Zustand in der Gegenwart. Die Frage, ob wir uns hier und dort vielleicht schon zu sehr eingerichtet haben und Gott noch suchen. Was wäre denn die Alternative? Vielleicht das? Kennen Sie den schon? Wer kennt den schon? Ganz wenig, da muss ich euch aufklären. auch für die, die noch nicht so oft hier waren, Greifbar Plus ist sehr stark engagiert im Ostseeviertel. Dort gibt es eine ganz tolle Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und es wurde lange gesucht, wie man einen Raum und da mehrere Räume haben kann. Das alte Woolworth, das ist immer schwierig auszusprechen, ne? die Woolworth-Kirche, ja, sollte gebaut werden. Ja. Und es war so viel vorbereitet und am Ende klappt es nicht. Und das ist das Ergebnis jetzt. Der steht noch und parkt noch und ist aber schon fertig fast und soll dann ins Ostseeviertel. Und da sollen dann Gottesdienste drin gefeiert werden und mit den Kindern gearbeitet werden. Ist das vielleicht so das Zeichen für die Kirche? Im Ernst, ich finde das ein sehr ausdrucksvolles Zeichen. Ich weiß noch nicht, was es bedeutet, aber es ist ausdrucksvoll. Und ich möchte euch einladen, danach zu suchen, was das denn bedeutet. Jetzt in dieser Predigt noch, während wir darüber nachdenken, was kommt, und auch in ihren Gebeten und Hauskreisen. Was bedeutet dieses Zeichen? Dass wir beweglich bleiben, uns nicht einrichten, dass wir auf die Menschen zugehen, weitergehen und nicht in unseren eigenen besinnlichen Zirkeln verharren? Ich weiß es nicht, aber wir kommen vielleicht auf die Spur. Alles kaputt, sagt Jesus. Wenn wir das so in diesem Zusammenhang lesen, wissen wir, wie er darauf kommt. Für ihn ist das die innere Konsequenz dessen, dass die Menschen Gott nicht mehr gesucht haben. Die Gesetze haben sie gelehrt, aber nicht mehr gehalten. Die Gottesdienste haben sie gefeiert, aber ihn nicht mehr geehrt. Und vieles andere, was er gleich noch sagen wird. Die Zerstörung des Tempels ist die innere Konsequenz dessen, was geschieht. Und gebt mal Acht, das, was jetzt kommt, ist ganz auf dieser Linie. Die Jünger haben sich wohl damit abgefunden, ja, dass es keinen Lobpreisgottesdienst im Tempel mehr gibt, und haben sich mit ihm auf den Weg gemacht, erstmal zum Ölberg. Dort treffen sie sich mit ihm allein, sprechen mit ihm ganz vertraut. Und das heißt, was jetzt kommt, ist ein Geheimnis. Das geht ganz tief rein. Und sie sind auf dem Berg. Und also der Berg bei Matthäus, der hat einmal so eine Bedeutung. Matthäus liebt die Berge, fast als wäre er aus Österreich. Denkt nur an die Bergpredigt. Ja? Denkt an die Begegnung mit dem Auferstandenen, zu den Jüngern, sendet in alle Welt. Sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Geht hin, verkündigt, macht zu Jüngern. Und bitte, bei dem, was jetzt kommt, wenn immer Evangelium gesagt wird, Evangelium vom Reich, dann lasst in euren Ohren die Bergpredigt klingen. Selig seid ihr, die ihr geistlich arm seid, die ihr alles von Gott erwartet. Selig, die barmherzig sind, die Frieden stiften, die trauern können, die sanftmütig sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, die verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen. Ihr seid das Licht, das Salz. Nicht töten? Von wegen, wenn jemand sagt, du Dummkopf, soll er schon vor Gericht. Nicht urteilen. Guck auf den Balken bei dir. Feinde? Lieben. Und so weiter. Ihr kennt die Bergpredigt, nehme ich mal an, oder teile daraus. Lasst sie bitte in euren Ohren klingen, wenn ihr das hört, das Evangelium vom Reich Gottes. Das ist es. Und dann fragen die Jünger, wann? Wann kommt denn das Reich Gottes, wo all das geschieht, was du uns so verheißen hast, wo Gerechtigkeit und Friede sich küssen, wie es im Psalmwort heißt? Wann und welches Zeichen? Ihr Lieben, das sind die Fragen, die die Menschen immer wieder stellen. Wann und welches Zeichen? Am besten noch, wann kann ich mir das in meinen Terminkalender eintragen? Oder in mein iPad oder so, ja? Wann? Und Jesus wischt die Fragen nicht beiseite, aber wenn man genau hinguckt, merkt man, seine Antwort ist nochmal ein bisschen eine andere Kategorie. Wir haben eben gesungen, wir sind in Raum und Zeit gebunden an vieles. Und so denken wir ganz oft auf einer Linie von A nach B und dann kommt C und dann das Ende. Und Jesus ist aber mit dem Reich Gottes so verbunden, dass er andere Dimensionen schon mit drin hat. Braucht ihr nur die Gleichnisse lesen. Ja? Da spürt man etwas davon. Und auch hier muss man ein bisschen auch in Kreisen denken. Schließlich feiert ihr ja auch jedes Jahr Advent. Ne? Kommt immer wieder. Ne? Und ja. Aber dann ist es doch wichtig, nochmal genau hinzugucken. Jesus schildert die Katastrophen, die wir auch kennen. Von Flüchtlingsströmen und Erderwärmung hat er noch nicht viel gesagt, aber hier ist ein Einblick einfach von dem, was geschieht zurzeit. In Syrien, die Flüchtlinge oder auch ganz persönlich in Krankheit und Tod, Erdbeben und dergleichen. Immer wieder wollten die Menschen versuchen, das, was geschieht, zu identifizieren und zu sehen, jetzt müsste es doch bald sein. Schlimmer kann es ja eigentlich nicht kommen. Und dann muss das Ende kommen. Jesus sagt, es muss so sein. Es muss so sein. Und das nicht, weil es eine göttliche Strafe ist, sondern weil es die innere Konsequenz dessen ist, was die Menschen leben. Kürzlich hat jemand auf die Frage geantwortet, wo war denn Gott in Auschwitz? Der hat gesagt, er war da. In seinem Gebot, du sollst nicht töten. Menschen aber müssen für ihre Geschichte selber Verantwortung übernehmen, sie nicht auf Gott projizieren. Das ist nur ein Aspekt. Ich möchte darauf hinweisen, dass Jesus deutlich gemacht hat, es muss so sein, so wie der Tempel zerstört wird, so wie das geschieht, es muss kommen. Und ihr Lieben, er hat es doch am eigenen Leib erfahren, dieses Muss. Die Konsequenz selber getragen. Ich will euch jetzt mal verschonen von diesem Anblick. Das habt ihr ja sonst auch immer in den Nachrichten. Aber wie gehen wir damit um? Wie erfahren wir das? Die Bertelsmann Stiftung hat in der vergangenen Woche ihre Untersuchung zu den Globalisierungsängsten veröffentlicht. Da hat sie nochmal deutlich gemacht, wie große Gruppen in der Gesellschaft Angst haben vor der Entwicklung, weil sie die Komplexität unserer Welt nicht mehr fassen können. Und daraus entstehen Vereinfachungen, daraus entstehen Fanatismus und Fundamentalismus und eben falsche Propheten, Menschen, die sich als die Erlöser ausgeben. Das entdecken wir. Und wir leiden vielleicht auch an dem, was geschieht an Verfolgung. Wir sammeln heute für Open Doors. Ich hatte gerade einen Blackout. Open Doors, die sich so einsetzen für verfolgte Christen. Mich bewegt das sehr, weil ich in manchen Ländern war, denen Christen heute massiv verfolgt werden. Und Jesus weist darauf hin, dass es auch ganz nahe kommt. In der Kirche, in der wir leben, und in den Familien. Die Gesetzesverachtung wird Überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Ich höre jetzt auf, das auszumalen und das Ihnen vor Augen zu malen. Aber es ist wichtig zu sehen, wie geht Jesus denn damit um? Er macht uns nichts vor. Er malt es geradezu vor Augen. Und dann ordnet er es unter das Evangelium vom Reich Gottes. Das ist das Entscheidende. In der Apokalyptik hat man auch vieles vor Augen gemalt und versucht einzuordnen in einen größeren Zusammenhang. Jesus ordnet es unter die Verkündigung vom Evangelium. Und es ist ein feiner, aber so wichtiger Unterschied zu merken, das Evangelium, und jetzt klingt bitte die Bergpredigt in euren Ohren, das Evangelium muss erst verkündigt werden, dann kommt das Ende. Was bedeutet das? Das ist so immens wichtig. Folgende Konsequenzen können wir daraus ziehen. Erstens. Seht euch selber in dem großen Weltzusammenhang, in dem vieles geschieht, was schrecklich ist. Wir sind ein Teil dieser Welt und können nicht mal zum Advent eine Zeit haben, wo wir davon unbehelligt sind. Wir sind ein Teil davon. Und manchmal werden wir sehr betroffen. Und dann gibt es Situationen, wo es nur noch durchzuhalten ist. Das ist dann die Rettung. Manchmal gibt es so schwere Täler und jeder von uns kann irgendwann das erfahren. Es hat jemand gesagt, Ehrfurcht ist eine Form der Liebe, die in den Ernüchterungen des Lebens reift. Ich sage es nochmal, Ehrfurcht ist eine Form der Liebe, die in den Ernüchterungen des Lebens reift. Es ist das Wissen, dass mein Leben anders verlaufen darf, als ich es mir wünsche. Es ist das Wissen, dass Gott anders sein darf, als ich es mir in meinem Glauben vorstelle. Wir sind in diesem Zusammenhang und können dankbar sein, wenn wir nicht verfolgt werden, Und wir noch manches Gute haben. Aber wir müssen uns nichts vormachen. Wir sind ein Teil. Und es muss so sein. Das Zweite. Gerade deshalb heißt es Lieben und Vertrauen. Nicht dennoch. Manche sagen ja, der christliche Glaube ist ein Dennoch-Glaube. Nein, es ist viel stärker. Gerade jetzt Lieben und Vertrauen. Gerade jetzt das Evangelium vom Reich. Christus hat dieses gerade jetzt am Kreuz doch gar verkörpert. Gerade jetzt. Und in der Bergpredigt hat er es durchbuchstabiert, was es heißt. Gerade jetzt. Gerade deshalb. Vor einiger Zeit war ich in Rostock im Stasi-Untersuchungsgefängnis. Und ich war sehr ergriffen davon, etwas mitzubekommen von diesem ganzen Apparat, den wir uns gar nicht vorstellen können. Dem Apparat des Bespitzelns, des Verrats und dergleichen. Und am Reformationsfest war im Dom Matthias Storck, einer, der von der Stasi verhaftet wurde und lange im Gefängnis saß. Und er hat erzählt, wie sein Vater ihn im Gefängnis besucht hat. Und dann haben sie zusammen gesessen am Tisch. Sie durften kein Abendmahl feiern, ja, Wein oder Brot. Dann gab es Kekse und Kaffee. Der Vater hat mit ihm, mit den Keksen und Kaffee, das Abendmahl gefeiert. Er hat gesagt, wie wertvoll für ihn dieses Abendmahl im Gefängnis war, mit Keksen und Kaffee. Und später, als er rauskam, als die Stasi-Unterlagen zugänglich waren, hat er erfahren, sein Vater war IM. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Erfahrung ist? Dieser Vater, der mit ihm Abendmahl gefeiert hat, der auch Pastor war, war IM. Was für ein Verrat. In der Familie. Aber das ging mir schon unter die Haut. Aber was mich noch mehr bewegt hat, dass Matthias Storck darüber nicht verbittert wurde, sondern einen Frieden finden konnte. Merkt ihr? Da ist es. Dieses jetzt gerade. Das Evangelium vom Reich Gottes. Da haben wir es. Und so dürft ihr auch das Ende des Matthäus-Evangeliums verstehen. Wenn auf dem Berg gesagt wird, mir ist ergeben alle Gewalt. Es ist nichts Triumphalistisches, sondern es ist diese Macht der Liebe und des Wortes Jesu. Wenn alles vergeht, sein Wort nicht. Und darum geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern und sagt ihnen, was ich euch befohlen habe. Weil dieses Wort bleibt und zählt. Ich fasse zusammen. Wie können wir das jetzt nutzen für eine gute Adventszeit? Erstens, nutze die Ungemütlichkeit, die erscheinen mag. Ja, wenn irgendwo Hetze aufkommen könnte, ja, nutze diese. Oder wenn es irgendwo Kitsch gibt. Macht die Augen auf. Ja? Man hat ja am Weihnachtsmarkt hier in Greifswald nicht so viele Probleme damit. Ja? Ich meine das ganz ernst. Nutzt das, was euch begegnet an Unruhe, an rechtzeitig Geschenke, Findungsstress und an Kitsch und Kommerz als Anstoß, Gott zu suchen und nicht ein besinnliches Gefühl. Vielleicht geht ihr ja sogar hin und hängt mal so einen anderen Tannenbaum auf. Oder, das ist ja richtig geeignet dafür. Ja, ich weiß nicht, wer von euch fährt nach Hause über die Weihnachtstage? Ja? Wahrscheinlich steht da schon ein Weihnachtsbaum, ne? Aber könnte ja sein, dass ihr einen auch mal aufstellen könnt. Oder bei euch in der Wohnung, ja? Und dann stellt er mal so einen auf. Und wenn dann jemand fragt, was soll denn das für ein Adventsschmuck sein, dann sagt er, alles geht kaputt. Ja, alles vernadelt. Ja? Und dann sagt er was von dem, was bleibt. Zweitens. Nutze das Schwere in der kommenden Zeit. Nicht, dass ich es euch wünsche, überhaupt nicht. Aber wenn euch etwas anficht aus dem, was weltweit geschieht, oder wenn ihr gerade Weihnachten merkt, hier stimmt was nicht in der Familie. Ja, wir sitzen hier alle friedlich unter diesem oder einem anderen Tannenbaum. Und es wird manchmal Weihnachten gerade deutlich, wo etwas nicht gut ist. Und vielleicht leidet ihr auch an etwas. Dann gerade jetzt. Dann gerade jetzt. Lieben und vertrauen. Drittens. Lies Matthäus 5 bis 7. Entweder jeden Tag ein bisschen oder einmal durch. Ja, lest bitte nochmal die Bergpredigt durch. Vielleicht fragend nach dem, was das für ein Zeichen bedeuten soll mit dem Bauwagen. Oder wo ihr ermutigt werdet, ganz besonders euch persönlich, dass ihr das Evangelium leben könnt vom Reich Gottes. Und wenn ihr das lest, die Bergpredigt nochmal, dann lasst es euch zugesprochen sein von dem, der das an seinem Leib durchgemacht hat, bis zum Ende. Und der kommt und der bleibt. Lasst es euch persönlich gesagt sein. Er kommt zu uns, zu dieser Welt und er bleibt. Amen. Thank you.